Bobcast. Aus dem Inneren der Bundespolitik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des V-Bobcast, dem neuen Podcast des VBOB. In der letzten Folge hatten wir Ihnen versprochen, dass Sie sich das Gespräch, welches wir mit Staatsministerin Baer geführt haben, auch in der Langfassung anhören können. Dies hier ist nun die Gelegenheit dazu. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und freuen uns, Sie bei der nächsten Folge wiederzuhören. Wie immer der Hinweis, erzählen Sie gerne weiter, dass es uns gibt. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie dies unter podcast@vbob.de. Ja, liebe Frau Staatsministerin Baer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir hier unser neues Projekt, einen Podcast zu starten, mit Ihnen beginnen dürfen. Zum Einstieg die Frage, die uns unter den Nägeln brennen würde: Wie digital arbeitet die Staatsministerin für Digitalisierung? Wie viele Vorlagen kommen hier in Papier an?
Also es kommen schon noch Vorlagen in Papier an. Wir haben aber jetzt auch eine Vorlage, dass auch auf der Leitungsebene sich gegenseitig nichts mehr in Papierform oder Faxform und so weiter zugeschickt wird, sondern tatsächlich alles ausschließlich per Mail oder per E-Mappen, bevor dann auch die E-Akte tatsächlich federführend durchgesetzt wird. Mein Bundestagsbüro, ehrlicherweise, arbeitet schon ganz lange papierlos. Da bekomme ich die Vorlagen schon ganz lange. Bei denen, die halt schriftlich reinkommen, auch dann eingescannt und so weiter. Aber da versuchen wir tatsächlich schon einen großen Papierabbau hinzubekommen.
Ja, also es funktioniert auch.
Und ich natürlich, wir haben ja auch verschlüsselte Vorgänge, die dann auch mal schnell von unterwegs gearbeitet werden können. Schon lange.
Ja. Dieser Begriff Digitalisierung wird ja oft verwendet, vermutlich auch im falschen Zusammenhang. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir auch, also gerade in der Verwaltung vielleicht, von diesem Prozess sprechen?
Ich weiß nicht, ob man falsch davon spricht, sondern es hat halt jeder eine andere Vorstellung darunter. Für ganz viele Menschen ist Digitalisierung immer noch so analog, ausschließlich Breitbandausbau, Mobilfunknetz, das ist quasi der einzige Begriff Digitalisierung, den Sie darunter subsumieren. Für mich, wenn ich es nur mit einem einzigen Wort beschreiben müsste, ist für mich Digitalisierung einfach immer nur mit Lebenserleichterung zu übersetzen. Und wenn man es jetzt auf die Verwaltung bezieht, da geht es natürlich nicht nur darum, dass bestimmte analoge Prozesse, die da sind, einfach hübsch in ein PDF verpackt werden und hochgeladen werden, sondern dass eben auch ganz anders gearbeitet werden kann. Dass auch vielleicht Prozesse nochmal überdacht werden, dass auch einzelne Zwischenschritte entfallen und dass eben auch die Möglichkeit besteht, auch interaktiv als Behörden von unserer Seite aus mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. Ganz klar kann man es ja festmachen am OZG, am Onlinezugangsgesetz, wo es um unsere Verwaltungsdienstleistungen beziehungsweise auch um unsere Dienstleistungsbündel gibt und wir uns ja bis 2022 verpflichtet haben, diese 575 Bündel auch umzusetzen, um für alle Bürgerinnen und Bürger das Ganze nutzbar zu machen. Und von daher würde ich sagen, will ich auch, dass man mit dem Staat, dass man mit der Regierung, ob mit der Bundesregierung oder mit den Ländern oder ganz klar auch nochmal mit den Kommunen, dass man genauso viel Freude hat, in Anführungszeichen Geschäfte mit dem Staat zu machen, wie eben, wenn man mit einem Versandhandel zum Beispiel Geschäfte macht.
Also das habe ich also zum Beispiel selbst auch erlebt, wenn ein Kind geboren wird und ich an die gleiche Behörde dreimal die Geburtsurkunde schicken muss, um irgendwelche Verwaltungsverfahren in Gang zu setzen, ist das wahrscheinlich noch nicht zufriedenstellend digitalisiert, der Prozess.
Ne? Nee. Es kann alles automatisiert werden und es gibt ja auch bestimmte Daten, wenn die Bürgerin und der Bürger das möchte, wo es nach dem Once-Only-Prinzip auch möglich sein muss, die nur ein einziges Mal dem Staat zur Verfügung zu stellen. Natürlich gibt es Bereiche, die sich ändern. Man kann den Namen ändern durch Heirat beispielsweise oder Scheidung oder Tod oder wie auch immer, also Tod des Partners. Aber der Geburtstag, die Geburtszeit, der Geburtsort, das ändert sich halt nun mal nicht. Und das ist auch sehr ärgerlich, wenn man es ständig wieder neu eingeben muss.
Ja. In vielen Behörden ist im Zusammenhang mit Digitalisierung gerade wird verbunden der Prozess IT-Konsolidierung, also die Zentralisierung von IT-Dienstleistungen, die Schaffung eines großen zentralen Rechenzentrums oder zwei. Und in dem Zusammenhang aber ist jetzt auch vorgekommen, dass es da halt noch nicht richtig lief, Ausfälle gab, es noch nicht genug ertüchtigt war und andere Behörden, die darauf zurückgreifen müssen, ihre Arbeit nicht vernünftig machen konnten, ganz konkret bei der Beihilfe große Probleme gab und die Bearbeitungszeiten dadurch eher länger wurden. Was sagen Sie den Beschäftigten, wenn das quasi das Gefühlte, der gefühlte Digitalisierungsprozess ist und das, was jetzt erstmal ankommt und quasi der Akzeptanz nicht gerade fördert?
Naja, also jetzt muss man mal unterscheiden, weil die IT-Konsolidierung des Bundes ist jetzt ja nichts, was flächendeckend die Bevölkerung wahnsinnig interessiert, beziehungsweise wo jetzt auch nicht die Bürgerin oder der Bürger unmittelbar glaubt, dass sie Nutzen davon hat. Das ist schon eher eine sehr interne Angelegenheit, die allerdings wichtig ist. Und da habe ich ja auch jetzt eine Zeit lang den ganzen Prozess hier gemonitort, auch mit den zuständigen Häusern, bevor wir es jetzt auch nochmal auf ganz andere Beine gestellt haben, weil wir festgestellt haben, dass es nicht so läuft, wie wir uns es wünschen, weil für mich der Dreh- und Angelpunkt bei dem ganzen Thema ist, dass wir halt leider Gottes durch die Struktur der Bundesregierung, das kann man auch sicherlich noch besprechen, wenn wir drüber reden, braucht es ein eigenes Haus, ja oder nein, aber dass grundsätzlich wir von der Aufstellung her so viele Silos haben, die auch gar nicht gewillt sind, enger miteinander zusammenzuarbeiten und zu kooperieren, was für mich aber eine Grundvoraussetzung auch in der Digitalisierung ist, dass man eben auch über Bande spielt, gemeinsam spielt. Wir hatten gestern eine gemeinsame Strategie verabschiedet im Kabinett, wo es um was ganz anderes ging. Da ging es um Nachhaltigkeit, Ökologie und das haben dann gemeinsam Bildung und Forschung und Landwirtschaft vorgestellt. Und da merkt man halt, wie viele Synergien möglich sind, wenn auch die Häuser mal Befindlichkeiten hinten anstellen. Und das ist, glaube ich, so für mich das Hauptwort und der Hauptbegriff, der einfach dem Ganzen immer im Weg steht, weil das eine aus dem anderen nichts gönnt oder der eine auf der Ebene da dem anderen nichts. Und wenn wir das nicht aushebeln, wenn wir nicht sagen, das ist das gemeinsame Ziel, da wollen wir alle hin, und dann macht halt mal der eine den Stich und mal der andere. Und ehrlicherweise, gerade bei der IT-Konsolidierung, das bekommt ja auch überhaupt keiner mit, sondern da geht es ja wirklich nur darum, für alle es besser zu machen. Mhm. Natürlich auch mal was aus der Hand zu geben, aber dafür im Umkehrschluss wieder wesentlich mehr zurückzubekommen.
Ja. Ja, und da muss man sich natürlich was tun. Also erstmal wurde es für manche schlechter, weil sie halt wochenlang auf ihre Beihilfebearbeitung warten mussten. Das hat dadurch quasi durch diesen Prozess eher erstmal geruckelt hat. Aber klar, das kann natürlich
besser werden. Gut, aber das sind natürlich jetzt alles nur pro domo eigene persönliche Befindlichkeiten. Da geht es ja auch gar nicht darum, dass dann zum Beispiel die Datensicherheit aller Häuser im Endeffekt wesentlich größer ist im Anschluss.
Ja. Was wären denn die Vorteile? Also Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen, von einem eigenen Digitalisierungsministerium. Würde das denn diese Zusammenarbeit zwischen den Häusern wirklich verbessern? Oder würde man eine neue Konkurrenz schaffen?
Es kommt eben genau auf die Ausgestaltung an. Also einfach nur ein Haus hinzustellen, zu sagen, wir haben jetzt ein Digitalministerium, jetzt sind alle Probleme gelöst, das wird sicherlich nicht reichen. Sondern wenn man sich da ganz ehrlich macht und sagt, ja, dann muss aber auch mal, zum einen müssen natürlich Zuständigkeiten aus verschiedenen Häusern raus, klar, aber nicht alle, man will ja auch nicht 13 analoge und ein digitales Ministerium. Und auf der anderen Seite müsste sich jedes Haus sowieso als Digitalministerium verstehen. Wenn man aber nochmal in einem bestimmt was bündeln will oder eins der bestehenden anders aufstellt, braucht man natürlich trotzdem analog Finanzministerium zum Beispiel mal Vetorecht. Der braucht auch die Möglichkeit, durchgreifen zu können, was ja momentan gar nicht gegeben ist, weil wir halt ein Wort wie das schöne Wort Ressortprinzip haben, was man in anderen Ländern gar nicht übersetzen kann, weil die gar nicht verstehen, warum zum Beispiel auch aus dem Kanzleramt raus oder vom Regierungschef, der Regierungschefin selber gar nicht so viele Durchgriffsrechte in die einzelnen Häuser sind. Klar gibt es eine Richtlinienkompetenz, aber die geht natürlich auch, es ist immer ein ganz großer Wurf. Man kann sich auch nicht als Regierungschef jeden Tag da um jedes einzelne Thema kümmern. Das ist ja zeitlich alles gar nicht möglich. Und deswegen, ja, es könnte sinnvoll sein, wenn es richtig aufgestellt ist, wenn man es einfach nur jetzt aus der Position raus hochskaliert, ohne zusätzliche Kompetenzen oder eben Vetorechte oder Eingriffsrechte, wird es auch nicht funktionieren.
Wie realistisch halten Sie das, dass es in dieser Legislaturperiode noch passiert?
In der glaube ich es gar nicht, weil ich auch nicht glaube, dass unser Koalitionspartner das mitmacht. Mhm. Wenn wir, ich bin jetzt mal ganz flapsig, wenn jetzt die Union ein neues Haus bekommt, will die SPD mindestens 5 neue. Also von daher arbeiten wir seit 2 Jahren so. Ja. Das glaube ich nicht.
Okay.
In der nächsten halte ich es für wahrscheinlich, und zwar deswegen, weil es sich halt total super anhört und weil man denkt, ja, dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, dass wenn eins kommt, dass es eben richtig aufgestellt wird. Ich hoffe aber auch, dass es ein Übergangsministerium ist, dass es irgendwann gar nicht mehr notwendig ist, weil wenn alle Prozesse komplett digitalisiert sind, dann ist jedes Haus ein Digitalministerium, dann muss das Wort auch gar nicht mehr mit ausgesprochen. Ja. Wir sagen ja auch nicht bei jedem, wir haben jetzt da ein industrielles Wirtschaftsministerium oder wir denken die Industrie oder die Industrialisierung natürlich genauso mit. Und deswegen, ja, irgendwann wird es sich hoffentlich auch überholt haben. Was vielleicht noch spannender wäre, wir hatten ja auch mal ein Zukunftsministerium mit Heinz Riesenhuber als Zukunftsminister, wo es auch mal erlaubt war, mal in längeren Phasen zu denken, nicht immer nur ein Geschäftsjahr, eine Legislaturperiode, sondern auch mal vielleicht größer zu denken, auch mal in Jahrzehnten zu überlegen, wo wollen wir eigentlich, nicht nur, jetzt haben wir ja schon 2020, 2030 stehen, sondern vielleicht 2050, weil andere Länder schon eher den ganz großen Wurf machen und Jahrhunderten planen, auch in dem Wissen, dass sie dann selber nicht mehr in der Verantwortung stehen. Das finde ich eigentlich spannender.
Ja. Wenn wir also auf Digitalisierungsprozesse schauen, also in unserer Arbeitswelt und quasi die Arbeitswelt der Verwaltung mit der in der Wirtschaft draußen vergleichen, ist dann bedeuten diese Prozesse, glauben Sie, in der Verwaltung was anderes oder lässt sich das leicht übertragen, wie zum Beispiel Facebook, Google arbeiten auf eine Behörde oder auf ein Ministerium?
Na, eins zu eins sicherlich nicht. Was man aber schon lernen kann, ist, dass man sich wesentlich diverser auch aufstellen können muss, auch in den Behörden. Ich werde jetzt einigen auf die Füße treten, aber ein Haus, was zu 100% aus Juristen besteht, weiß ich jetzt nicht, ob das immer die allergroßartigsten Ergebnisse liefert. Das Gleiche würde aber auch gelten, wenn es 100 Geisteswissenschaftler wären. Ich will es gar nicht auf eine bestimmte Berufsgruppe beschränken, sondern auch da muss man neu denken und sagen, muss man wirklich für jede einzelne Stelle auch immer bestimmte Abschlüsse haben. Was zählt eigentlich Lebenserfahrung? Wie ermöglichen wir eigentlich jemanden, der extern mal ein paar Jahre was für sein Land in der Verwaltung arbeiten möchte, die Möglichkeit auch wieder rauszugehen, ohne als allererstes zu denken, wie bekommen wir den in ein Pensionssystem rein? Das ist immer die allererste Frage. Wie kommt der rein, wenn man sagt, der will auch wieder raus? Das können ja diejenigen, die oft einstellen, gar nicht verstehen, dass man nicht auf Lebenszeit Staatsbeamter sein will und unbedingt eine Pension haben will. Wenn wir hier jetzt unsere jungen Leute auch von Tech for Germany oder Ähnlichem da haben, dann sagen die, ja, wir arbeiten schon gerne mal ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht auch mal 2-3 Jahre für den Staat, aber dann wollen wir auch mal wieder Geld verdienen, weil wir natürlich woanders viel besser bezahlt werden. Ja. Aber haben auch gerne in unserem Lebenslauf stehen, dass wir für das Ministerium XY eine neue Website gemacht haben, für das andere Haus oder für die nachgeordnete Behörde ein Programm geschrieben haben, was perfekt einsetzbar ist. Da müssen wir einfach flexibler sein, weil wir haben im Moment ja auch ein System, jetzt, egal ob Wirtschaft oder Verwaltung, man ist immer in so einer Schiene festgelegt. Man ist entweder Beamter, man ist im öffentlichen Dienst, man ist selbstständig, Angestellter und darauf baut immer das ganze System aus. Wenn ich heute Abschluss mache, ein Start-up gründe, das dann vielleicht wieder verkaufe, dann mal eine Zeit lang in einem Unternehmen angestellt bin, dann vielleicht aber meine Expertise mal dem Staat zur Verfügung stellen will, fängt ja schon bei Versicherungen, bei Krankenversicherung, dann bei Rente oder Pension. Das sind halt sehr starre Systeme, die wir auch haben. Und deswegen braucht man da natürlich auch eine größere Flexibilität.
Viel mehr Austausch, das stimmt. Ja. Wenn wir auf die Entwicklung mit künstlicher Intelligenz schauen, ist das realistisch? Das haben wir letztens an anderer Stelle auch mal diskutiert, dass künstliche Intelligenz jetzt auch speziell in der Verwaltung, in einer Behörde Aufgaben übernimmt, komplette Aufgaben, also vielleicht sogar Mitarbeiter ersetzen kann. Oder ist das vielleicht doch noch was anderes als bei Wirtschaftsprozessen oder in draußen, sage ich jetzt mal?
Künstliche Intelligenz soll uns ja dienen, die soll uns ja auch das Leben erleichtern, soll ja für uns da sein und nicht umgekehrt. Und egal mit welchem KI-Professor Sie sich unterhalten, die ärgern sich eigentlich alle schon immer über den Begriff, weil sie sagen, es sind auch sehr viele Unsicherheiten und Ängste da, warum reden wir nicht viel stärker vom maschinellen Lernen, weil das natürlich eigentlich die Sache wesentlich besser trifft. Die werden gefüttert, die werden dann immer besser, die Systeme, aber nur weil sie eben von Menschen gefüttert werden, lernen, dann auch an der einen oder anderen Stelle selbstlernende Systeme sein können. Aber natürlich können die auch in der Verwaltung etwas erleichtern. Die können nämlich stupide Arbeiten hervorragend übernehmen. Oder sie können auch ganz transparent, um mal beim ganz wichtigen, aber sehr meines Erachtens niedrigschwelligen Thema anzufangen, wenn jeder mit seinen Daten, mit seinen Idealvorstellungen die KI füttert und dann kommt innerhalb von Sekunden der perfekt ausgespuckte Urlaubsplan, dann kann man natürlich danach auch noch mal dran rumdoktern, aber wenn eben dann berücksichtigt wird, der eine arbeitet gern Sonn- und Feiertags, der andere hat eben kleine Kinder, der andere hat eine pflegebedürftige Mutter und man sagt halt, das wäre meine Idealvorstellung und dann ist es vielleicht dann auch schön, sich dann eher in die Hände einer KI zu begeben, als jetzt in die Hände einer Person, die vielleicht eigene Interessen hat und sagt, stell mir das aber anders vor, mach die Urlaubsplanung. Nur als ein Beispiel. Also ich glaube, oder wo ich es immer feststelle, wo sich echt schon viel getan hat mit so Programmen. Ich komme ja auch aus einer Familie, nicht nur mit Politikern, sondern auch mit Lehrern. Und wenn ich immer sehe, wie lange die in den Sommerferien rumgedoktert haben, bis der Stundenplan fürs nächste Jahr erstellt war, dass auch jede Schule natürlich jetzt dankbar ist, da gibt auch jeder seine Möglichkeiten an, wann er Nachmittagsunterricht haben will, ja oder nein, welche Fächerkombination, welche Fächer, wird alles eingegeben und wird ausgespuckt und alle Lehrer sind zufrieden. Und es geht innerhalb von Sekunden und dann wird es natürlich immer spannender, wenn es dann ums Erkennen von Krebs geht, gerade von Hautkrebs beispielsweise. In der Brustkrebsforschung gibt es noch so viele Fehldiagnosen. Das kann eine KI viel, viel besser als ein Radiologe auch die Bilder dann lesen. Weil wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne, es schwankt die Zahlen, die einen sagen maximal 7 Minuten, andere geben uns Menschen 9 Minuten. Ja, eine KI kann da stundenlang natürlich durchlaufen und wird nicht müde, wird nicht abgelenkt, übersieht nichts. Und dann, dass der Mensch dafür da ist, dann bei den ganz schwierigen, komplizierten Fällen nochmal explizit draufzuschauen, einen Kollegen zu Rate zu ziehen. Im Moment ist ja auch die Situation, dass 2 Radiologen draufschauen müssen. Wenn die KI schon mal vorsortiert und die ganz einfachen Fälle, das ist eindeutig Brustkrebs, das ist eindeutig keiner, das ist eine Zyste oder gar nichts, was auch immer, dann nehmen die uns eben Arbeit ab, für die der Mensch auch gar nicht gemacht ist.
Also, dass diese Prozesse unsere Arbeitswelt verändern, da sind wir uns einig, das ist völlig klar. Wie kann KI, das haben wir jetzt auch schon geschnitten, das Thema, aber auch eben Digitalisierung noch weiter zur Attraktivitätssteigerung auch des Arbeitgebers Bund, des Arbeitgebers Staats beitragen?
Naja, wenn es natürlich auch möglich ist, neue Familienmodelle leben zu können, dass eben auch die Möglichkeit besteht, dass auch der Staat es möglich machen kann, Vertrauensarbeitsorte, Vertrauensarbeitszeiten zu schaffen. Wissen Sie, an welchem Tag in der Woche die Feinstaubbelastung am höchsten ist in Deutschland?
Montag? An den Pendlertagen?
Eben nicht. Nee? Das ist das Spannende. An Mittwochen, weil in der Regel am Mittwoch jeder auch tatsächlich an seiner Arbeitsstelle ist. Dass man mal eher noch ein verlängertes Wochenende Montag von zu Hause arbeitet, ein bisschen noch Dienstag und dann schon wieder Donnerstag oder dann den Freitag. Also Mittwoch ist so der größte Präsenztag. So. Das bedeutet, dass man natürlich dann auch als Staat sagen kann, ja, da gibt es auch Möglichkeiten, eben von zu Hause aus arbeiten zu können, einen Arbeitsplatz einzurichten. Das muss aber auch gar nicht zu Hause sein. Wenn man jetzt sieht, ich weiß jetzt nicht, wann Sie den Podcast ausstrahlen wollen, aber
ein paar Tage.
Gut, dann ist immer noch im Januar, wie jetzt die Tage im Januar sind, was ich auch erlebt habe jetzt in den Tagen, dass in Berlin auch viele jetzt schon draußen sitzen oder mit Bürobesprechungen im Freien machen, dann muss das eben möglich sein an einem normalen anderen Januartag, vielleicht nächstes Jahr oder letztes Jahr hätten wir das halt nicht gemacht. Und das hat ganz viel auch damit zu tun. Heutzutage ist ja auch Wellbeing eine ganz wichtige Geschichte und heutzutage überlegen sich schon auch gerade Jüngere viel, viel stärker, auch die, die noch keine Familie haben, in welche Hamsterräder sie sich begeben wollen, wie sie eine Vereinbarkeit nicht nur von Familie und Beruf, sondern vielleicht auch von Beruf und Karriere oder aber auch zusätzlich noch von Hobbys, von Ehrenamt so hinbekommen, dass man eben nicht das Gefühl hat, man hat nach einigen Jahren einen Burnout, sondern man möchte ja auch gesund länger seinem Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Und das kann der Staat auch leisten. Wir müssen nicht diejenigen sein, die sagen, wir legen auf Präsenz den größten Wert. Man kann auch Führung in Teilzeit machen, machen wir im Kanzleramt ja auch. Und man hat eben auch die Möglichkeit, mal flexibler auch auf das Umfeld dann eingehen zu können.
Da treffen Sie einen wunden Punkt. Also ich würde jetzt behaupten, das ist eines der Themen, was in den Behörden die Beschäftigten gerade am meisten auch umtreibt, quasi die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort. Und man begibt sich da zwischen wirklich in so ein Hamsterrad, weil man einerseits dem Arbeitgeber ja gerecht werden muss und da die Strukturen eher noch, noch nicht so digital sind. Also man sitzt dann zu Hause und schreibt an einem Text oder an einer Vorlage und muss aber quasi kann sie da ja nicht ausdrucken, weil sie nicht bis in die Spitze der Häuser, zum Teil jedenfalls, also es gibt natürlich Ausnahmefälle, bearbeitet werden kann. Und dann ist man quasi der Buhmann, weil man nicht vor Ort ist. Und das Problem muss man halt lösen, dass man nicht vor Ort sein muss.
Dass man nicht vor Ort sein muss und dass auch jeder so technisch ausgestattet ist. Ich habe selber gestern mit meinem Büro erst diskutiert, weil ich ja auch viel unterwegs bin und ich gerne mit meinen Mitarbeitern auch von unterwegs arbeite. Aber die brauchen natürlich, also die haben von mir das okay, aber die brauchen auch die technischen Voraussetzungen. Ich will auch nicht, dass die schwere Laptops mitschleppen. Das muss mit dem Tablet und der Tastatur auch möglich sein, es alles nebenbei mitzumachen, weil da halt die Zeit ganz effizient genutzt werden kann. Ich fahre wahnsinnig viel Zug und ich arbeite halt auch sehr viel digital dann im Zug. Ich könnte zum Beispiel, ich mache ja eh keine Mappen, aber ich könnte auch gar keine Mappen im Zug machen. Allein Aufgrund der Tatsache, dass jeder in das reinglotzt, was er arbeitet. Ja. Das möchte man natürlich auch nicht. Ich habe neulich im Zug auch aus einem Ministerium eine Mitarbeiterin gesehen, die lauter VS-Sachen gearbeitet hat, was ich auch spannend fand. Da hätte jeder alles abfotografieren können. Das heißt, natürlich muss man auch Sicherheitsvorkehrungen treffen. Zu Hause ist da die Gefahr ja nicht so groß. Und da gibt's, also es scheitert nicht daran, dass die richtige Technik nicht vorhanden ist, sondern es scheitert tatsächlich am Willen oder noch an diesem alten. Nur wenn wirklich jemand da ist, dann schafft er auch was. Und das sind ehrlicherweise andere Länder auch schon weiter.
Ja, sind also quasi Sicherheitsfragen.
Ja, aber die sind alle lösbar.
Genau, das denke ich auch. Steht uns der ist ein bisschen ketzerisch gefragt, der Datenschutz im Weg?
Ist immer so eine Keule dann, die dann zuschlägt. Ich habe in den Koalitionsverhandlungen, als wir es noch weiter aufbauen wollten, eher so gemerkt, dann muss man ja Menschen einstellen, die dann nach Hause gehen und überprüfen, in welchem Winkel da die Schreibtischlampe ist und ob dann unter dem Tisch so ein Bänkchen ist für die Füße. Ja, wie gesagt, ganz ehrlich, das kann man alles einrichten. Dann nehmen die ihren Tablet oder ihren Laptop und lümmeln sich aufs Sofa. Da kann doch nicht ständig jemand daneben stehen und gucken, ob zu Hause auch jede einzelne Bedingung erfüllt ist. Das würde ja auch völlig dem Prinzip widersprechen. Ja,
das ist eine Kulturfrage.
Es ist eine absolute Kulturfrage. Und wir müssen eher daran arbeiten, dass diejenigen in der Firma oder in unserem Fall in der Behörde schief angeschaut werden, die zu den Kindergartenabholzeiten noch rumhängen, obwohl sie eigentlich dann dazwischen auch mal heimgehen sollten und am Abend auch weiterarbeiten können, wenn es ihnen dann eben gerade taugt und passt. Und es sind ja auch immer so Lebensphasen. Man will das ja auch gar nicht. Man ist ja oft, ganz ehrlich, das traut man sich ja in Deutschland gar nicht zuzugeben, da sind die Franzosen offener. Aber viele sind ja auch mal froh, im Büro zu sein, weil es natürlich auch mal schön ist, sich den ganzen Tag auch mal nur mit Erwachsenen zu unterhalten. So. Und das sind ja immer Phasen. Es gibt bestimmte Kleinkindphasen, dann gibt es nochmal Phasen, wenn vielleicht dann der Schulstart ist, dann gibt es nochmal Phasen beim Übergang in eine weiterführende Schule. Dann gibt es Phasen, wenn es anfängt, dass die Kinder einigermaßen nicht mehr bei jedem Nieser eine Woche krank sind, dass dann die eigenen Eltern, Großeltern, Schwiegereltern dann vielleicht eine Pflege brauchen. Es sind immer Zyklen. Es ist nie 40 Jahre in einem Arbeitsleben durchgängig. Und deswegen brauchen wir da eine wesentlich größere Flexibilisierung.
Ja. Aber für das Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, also Beispiel einer Behörde dreimal die Geburtsurkunde des Kindes schicken müssen, gibt es da also Themen im Datenschutz, die man noch mehr auf die Digitalisierungsprozesse anpassen müsste?
Naja, da sind wir ja dran. Also es geht natürlich auch um Registermodernisierung insgesamt in Deutschland. Es geht aber da auch um ein Mindset. Manche möchten eben nicht. Also ich zum Beispiel fände es völlig egal, könnte jede Behörde in Deutschland, egal welche, auch vom Kraftfahrtbundesamt, meine Heimatgemeinde, egal wer, wissen, wann ich geboren bin, wo ich geboren bin. Kann man sagen, gut, bei den Abgeordneten steht auch im Kirschner, also ist jeder weiß, so, wann und wo wir auf die Welt gekommen sind. Finde ich jetzt auch überhaupt null dramatisch. Es gibt aber wirklich auch Bürger, die sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass eine Behörde, die mein Geburtsdatum nicht braucht, Zugriff hat. Oder ich möchte, dass wenn einmal die Anwendung da ist, dass es dann auch wieder gelöscht ist. Das verstehen halt andere Länder auch nicht. Und man muss halt auch respektieren, dass wir auch aus der Historie raus, auch ganz besonders in einem Teil Deutschlands, da ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn der Staat so viel über einen weiß. Da habe ich auch wirklich Respekt vor den Bedenken, dass man, das muss man ernst nehmen. So. Deswegen haben wir ja gesagt, wir wollen auch so ein Datenschutzcockpit machen, dass dann die Bürger auch sehen, welche Daten hat welche Behörde, wann hat wer wie darauf zugegriffen und dann kann ich selber Opt-in, Opt-out entscheiden. Aber wenn jemand, ich entnehme Ihren Worten, dass Sie das ähnlich sehen, eben das Once-Only-Prinzip wählt und sagt, hier ist mein Geburtsdatum, die ändert sich ja auch nicht mehr, hier ist meine Heiratsurkunde, solange sich daran nichts ändert oder die Geburtsurkunde meiner Kinder, ist es auch so, wenn sich's ändert, kann ich sie auch ändern und rausnehmen. Bitte fragt mich nicht mehr danach. Ich habe auch vor 2 Jahren einen Riesenkampf mit dem Auswärtigen Amt geführt. Ihr habt seit 15 Jahren meine Geburtsurkunde vorliegen, jetzt für 9 passt schon wieder, es hat sich nichts geändert. Ja, das müssen wir immer machen. Ich sage, aber bitte nicht. Nicht, dass zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt das nochmal alles abgefragt werden muss. Das ist echt narrisch.
Ja, ja. Wenn wir das Thema Arbeitswelt nochmal kurz verlassen und was, auch, glaube ich, auch viele umtreibt, ist die Frage, wie verändert das Thema Digitalisierung oder die zunehmende Digitalisierungsprozesse auch uns Gesellschaft? Wie, was, was die Kanzlerin hat vor ein paar Wochen in der Generaldebatte im Bundestag gesagt, es gibt Verwerfungen in unserer Gesellschaft, die uns Angst machen müssen oder die uns Sorge machen müssen. Hat das auch mit immer mehr Leben in der digitalen Welt zu tun, mit Entgrenzung in sozialen Netzwerken, mit dem Leben im Digitalen?
Es gibt Friktionen, hat sie gesagt.
Ja. Friktionen, ja, genau.
Ja, das ist egal, aber da hat sie recht, ja. Ich erlebe das auch. Bin ja ein großer Anhänger von Social Media, wobei es auch immer natürlich auf die Plattform ankommt. Sie hat natürlich dahingehend recht, dass man schon merkt, dass bestimmte Tabus auch gebrochen werden, dass sich Grenzen verschieben, dass wir auch durch die Tatsache, dass wir seit 2 Jahren eine neue Fraktion im Bundestag haben, die auch einen täglichen Tabubruch begeht, dass sich Stimmungen verändern und dass wir in einem Land mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, mit einer Meinungsfreiheit, einer Pressefreiheit, die so frei ist wie in kaum einem anderen Land auf der ganzen Welt, eingeredet bekommen sollen, dass man hier gar nichts mehr sagen darf. Ja. Und das ist schon eine Entwicklung, die hochdramatisch ist, wo wir die unbedingt umkehren müssen, wo ich auch feststelle, eine gewisse Verunsicherung, eine gewisse, auch von Bürgern bekommen wir jetzt einen Maulkorb und gleichzeitig aber auch so bestimmte Dinge, die man vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht ausgesprochen hätte, nicht nur dann auf Social Media gepostet werden, sondern wenn man sich dann auch im echten Leben, in Anführungszeichen, gegenübersteht, Dinge ausgesprochen werden, die man sich sonst vielleicht so nicht ins Gesicht gesagt hätte. Also dass wieder Anstand neu gelernt werden muss, dass man auch als soziale Wesen besser miteinander umgehen, das ist auch etwas, woran ich tatsächlich jeden Tag arbeite, wo ich auch versuche, selber den Ton zu wahren, auch bei den Angriffen, die stattfinden, bei den Bedrohungen, Beleidigungen, die wir auch jeden Tag erleben, da trotzdem irgendwo noch so die Kontenance zu wahren und nicht zu sagen, man muss dann mit gleicher Münze irgendwas heimzahlen, sondern auch immer noch Vorbild sein, nicht nur für alle Bürgerinnen und Bürger, auch für die eigenen Kinder. Ich habe mir ganz oft immer die Frage gestellt, wenn jemand dann wirklich so ganz dramatisch, wenn man antwortet, also vielleicht sollte jeder für sich auch nochmal so eine 3-Sekunden-Regel im Kopf haben, bevor man auf Senden klickt, vielleicht nochmal, muss er eine ganze Nacht drüber schlafen, dann ist ja auch die Spannung weg und die Schnelligkeit, aber dass man nochmal überlegt, ja. Entweder nochmal 3 Sekunden nachdenken oder sich überlegen, wenn meine Kinder das jetzt lesen oder wenn meine Oma das jetzt lesen würde, würde die das gutheißen? Und dann schickt man es vielleicht nicht an.
Ja. Vielen Dank. Ich glaube, danach kann nicht mehr viel kommen. Danke für die...
Es können noch viel kommen.
Ja. Vielleicht können wir es nochmal fortsetzen. Irgendwann, genau, das wäre toll nach einer gewissen Zeit. Vielen Dank für Ihre Zeit. Viel Erfolg. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke.
Danke.
Tschüss.